Er war nie der Schwarm der Kurve. Nie der, dem man mit Gänsehaut zusah. Nie der, den Kinder auf dem Bolzplatz spielen wollten. Obwohl er Fußballgeschichte geschrieben hat. Er machte Deutschland mit dem ersten Golden Goal zum Europameister. Er wurde der erste deutsche Torschützenkönig der Serie A. Aber Oliver Bierhoff, der war nie der typische Fußballer. Zu glatt, zu strategisch, zu sehr Manager. Aber als genau der wurde er Weltmeister. Und zum Beweis dafür, dass die Letzten manchmal doch die Ersten sein können. Heute bei den 100 Fußballlegenden geht es um eine Geschichte über Widersprüche, über Wirkung ohne Liebe, über einen, der viel erreichte, aber nur selten angemessen gefeiert wurde.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Im Londoner Wembley Stadion läuft die 95. Minute des EM-Finals 1996. Deutschland gegen Tschechien. Verlängerung. Alles oder nichts. Die Nerven der 22 Spieler auf dem Platz zum Zerreißen gespannt. Obwohl, stimmt nicht ganz, erzählt Oliver Bierhoff im Legenden-Podcast des Deutschen Fußballmuseums. Wie war das damals?
Ich war echt ganz tiefenentspannt, also schon angespannt, in dem Sinne konzentriert. Aber recht tiefenentspannt, weil ich dachte, also verlieren kannst du hier eh nichts mehr. Also warte auf den Moment, wenn er kommt, dann bist du da.
Und tatsächlich, Bierhoff bekommt den Ball an der Strafraumkante. Er dreht sich und er schießt mit links. Nicht hart, nicht besonders platziert, aber
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba!
Der Ball ist tatsächlich drin, das Spiel ist aus und Deutschland ist Europameister. Durch das erste Golden Goal der Fußballgeschichte. Bierhoff reißt sich das Trikot vom Leib und jubelt.
Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe, weil ich habe dann auch mein T-Shirt aus, mein Trikot ausgezogen, was ich vorher in meiner Karriere und hinter in meiner Karriere nie gemacht habe. Das war das einzige Mal. Ich glaube persönlich auch, so ein bisschen so Ballast ist abgefallen, natürlich diese ganze Wut und Ärger.
Dieser Moment ändert alles. Bierhoff ist plötzlich nicht mehr der spätberufene Bundesliga-Versager, sondern auf einmal das Gesicht des Erfolgs.
Ich habe davor ja auch Profifußball gespielt, aber ab dem Zeitpunkt ging es natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene für mich weiter.
Geboren in Karlsruhe, aufgewachsen in Essen in einem gutbürgerlichen Elternhaus. Kein Arbeiterkind, kein Bolzplatztyp, kein Straßenfußballer. Sein Vater war ein erfolgreicher Manager bei RWE, später Vorstand der Ruhrgas AG. Seine Mutter kulturell interessiert, das Umfeld geordnet, stabil und leistungsorientiert.
Es wird immer gesagt Vorstandssohn, aber ich bin eigentlich, mein Vater war ja nicht als Vorstand geboren, der musste sich das auch hart erarbeiten.
Oliver lernt früh, wer etwas will, muss dafür arbeiten. Die Ansage zu Hause, wenn du was machst, dann richtig, egal ob Tischdecken oder Sport treiben. Mit Fußball beginnt er bei Schwarz-Weiß Essen, aber das ist nicht sein einziger möglicher Zukunftsweg. Oliver kann nämlich auch Tennis spielen. Er hat eine Gesangsausbildung bei den Essener Domsingknaben genossen und er ist gut in der Schule, macht sogar Abi.
Also die Ambition war eigentlich 1,7, 1,8. Am Ende ist es 2,6, glaube ich, geworden. Das nur zur Belastungssteuerung von heute. Ich war so 18. Im letzten Schuljahr war ich schon Profi und ab April war ich bei der Bundeswehr eingezogen.
Als Stürmer, aber eher untypisch. Nicht laut, nicht schnell, nicht spektakulär, dafür aber verlässlich, lernbereit, fleißig. Er steht selten im Fokus, ist aber immer dabei. Und wenn er gefordert wird, dann ist er auch zur Stelle. Dank seiner Körpergröße von 1,90 Meter ist er präsent, aber vor dem Tor eben auch besonders effizient.
Der Plan war eigentlich, spiel mal ambitioniert, spiel gut und dann kannst du irgendwann mal in der Oberliga neben dem Studium kannst du auch ein bisschen Geld verdienen, kannst ein bisschen soziale Kontakte knüpfen. Also das war eigentlich bis 17 der Plan.
Mit 18 kommt er 1986 zu Bayer Uerdingen. Der Verein ist damals Bundesligist, DFB-Pokalsieger 1985 und sogar Europapokalteilnehmer. Doch der Durchbruch lässt auf sich warten. Bierhoff gilt als zu brav, zu kontrolliert, zu wenig kreativ. Sicherlich alles Gründe, warum er erst mit 27 Jahren zu seinem ersten Länderspieleinsatz kommen wird. In einem Alter, in dem andere ja, vielleicht schon Karrierebilanz ziehen. Und Bierhoffs Bilanz bis dahin sieht auch nicht besonders gut aus. In der Bundesliga überall gescheitert. Bei Uerdingen, beim HSV und bei Gladbach. 73 Spiele mit gerade mal 10 Toren, das ist für einen Stürmer viel zu wenig.
Ich war einfach nicht gut genug. Ja, ich war einfach in meiner Entwicklung stehen geblieben. In jungen Jahren musst du spielen. Du musst explizit trainieren. Ja, und ich glaube einfach, ich habe beides zu dem Zeitpunkt nicht gemacht.
Und dann läuft sein Vertrag aus. Plötzlich ist er arbeitslos und kein Club in Deutschland will ihn mehr. Also geht Bierhoff über die Alpen, nach Österreich, in eine Liga, die in Deutschland damals als Operettenliga gilt, zu Austria Salzburg.
Dann bin ich in dieses herrliche Salzburg gekommen. Ne? Ich war Publikumsliebling, ja. Und dann habe ich schon gedacht, hier bist du glücklich, hier lieben dich die Menschen.
Gleich in seinem ersten Spiel trifft Bierhoff mehrfach und er wird zum Topstürmer der Liga. Und plötzlich wird aus der vermeintlichen Karrieresackgasse doch noch ein unerwartetes Sprungbrett. Eins nach Italien. Da ist man nämlich auf seine Tore aufmerksam geworden.
Es war ja auch das Inter Mailand, ich sag mal, da bin ich nicht durchs Hauptportal rein, sondern durchs Nebenportal, weil sie einfach gesagt haben, wir sehen da Potenzial bei dem Spieler.
Und man parkt Bierhoff bei Ascoli Calcio, gerade aus der Serie A abgestiegen und auf der Suche nach Spielern für einen Neuaufbau. Eine Win-Win-Situation für alle Seiten, auch wenn es für Bierhoff klein losgeht.
Wo ich gerade mal anfing, wollte der Verein mich eigentlich austauschen. Das ist nicht passiert und einen Tag später hat halt der Präsident gesagt, Bierhoff wird nie wieder für Ascoli spielen. Und dann war ich eigentlich 5 Monate aus der Mannschaft. Also der Trainer durfte mich nicht nominieren, ich konnte trainieren. Was aber auch ganz gut war, weil ich einfach voll hart trainieren konnte. Ich habe immer in der B-Mannschaft gespielt, deswegen musste ich gegen die Guten aus der A-Mannschaft spielen. Konnte während der Woche voll reinhauen, habe hart an mir gearbeitet.
Es ist der Moment, in dem Bierhoff sich neu erfindet. Als Profi, als Persönlichkeit, als der, der nicht aufgibt. Zweite Liga, Provinz, keine Trainingsplätze, kein Auto, kein Gehalt, Streit mit dem Präsidenten. Es war nicht einfach, aber am Ende erfolgreich. Ascoli bleibt zwar unten, aber Bierhoff steigt persönlich auf, wechselt nach 4 Jahren Ascoli zu Udinese Calcio und schlägt dort voll ein. Er wird in der Saison 1997-98 mit 27 Toren sogar Serie A Torschützenkönig. Weil er doch mehr ist, als man ihm wegen seiner Körpergröße immer unterstellt hat. Mehr als ein Kopfballungeheuer. Und das hat er bereits auch in der Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt unter Beweis stellen dürfen. 1996 kommt endlich der Anruf des damaligen Bundestrainers Berti Vogts. Debüt im Februar, 2 Tore im März und dann das Ticket zur EM in England, wo er aber zunächst nur Ersatzspieler ist. Tja, aber dann im Finale gegen Tschechien schlägt seine große Stunde. Bierhoff kommt rein und trifft nur Sekunden später zum 1:1 Ausgleich. Er rettet das DFB-Team zunächst in die Verlängerung und macht dann da das entscheidende Tor, das Golden Goal. Und ausgerechnet mit seinem schwächeren linken Fuß. Und vor allem dank des Bauchgefühls von Berti Vogts Ehefrau.
Berti war zum Spielbeobachtung im Friaul in Udine und war mit seiner Frau gekommen. Und dann waren wir schön essen und ich habe mich wahrscheinlich nicht nur mit ihm unterhalten, sondern auch mit ihr. Nicht so bewusst, aber wahrscheinlich glaube ich schon, dass sie am Ende vielleicht weibliche Intuition ihm gesagt hat, das hat er ja so gesagt, nimm den Oliver mit, er wird es dir danken.
Sie soll Recht behalten und für Bierhoff geht es danach nochmal steil bergauf. Europameister, Torschützenkönig in Italien, der Wechsel zu Milan, sogar ein italienischer Meistertitel 1999 springt dafür ihn raus und er bekommt die Kapitänsbinde bei der Nationalmannschaft. Und am Ende seiner Karriere steht er bei insgesamt 70 Länderspielen mit 37 Torerfolgen. Gar nicht mal so schlecht für einen derart Spätberufenen, der dann auf seine Art das Beste draus gemacht hat. My Way von Frank Sinatra, das könnte auch der Soundtrack zu Bierhoffs Leben und Karriere sein. Und die klingt in Monaco aus, aber da weiß er schon, das Karriereende ist natürlich nicht das Ende seiner Zeit im Fußball. Dazu hat er zu viel mitbekommen, sich ja auch schon zuvor für das Geschäft neben dem Rasen interessiert. Mit Marketingberatern zusammengearbeitet, die seine Wirkung erforschen. Er hatte zahlreiche lukrative Werbedeals für Shampoos, aber auch für Joghurt.
Dann die Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug.
Und er spricht viel über Image, Markenführung, Öffentlichkeit, lange bevor das im deutschen Fußball überhaupt zum Thema wird. Gut angekommen ist das zwar selten, vor allem nicht bei den Fans, aber Bierhoff ging es nicht darum, geliebt zu werden, sondern etwas zu tun, von dem er überzeugt war. Und das macht ihn unbequem und vielen suspekt. Zu klar, zu strukturiert und mit einem Kaufmannsdiplom in der Tasche. 2002 schließt er den Studiengang an der Fernuni Hagen ab. Uli Hoeneß sagt später über ihn, Er war nie ein Spieler zum Verlieben, aber zum Gewinnen. Und davon profitiert ab 2004 auch der DFB. Bierhoff wird Teammanager der Nationalmannschaft, eine Position, die es bis dahin gar nicht gab.
Wir waren 1,5 Mitarbeiter, hatte ich, im Keller. Also man hat zuerst gar nicht gewusst, man hat kein Büro gehabt oder so, ab im Keller, 1,5 Mitarbeiter und glücklicherweise Georg Behlau, der war beim Generalsekretariat vorher, der kannte also, wie der DFB tickt, was man zu machen hat und dann haben wir losgelegt.
Zusammen mit Klinsmann und Löw baut er die Mannschaft neu auf, bringt Strukturen, Players Lounge, Image Management. Er ist einer der Macher hinter dem Sommermärchen 2006 und als Jogi Löw 2014 mit der Mannschaft Weltmeister wird, steht auch Bierhoff ganz oben.
Was gibt's Schöneres? Du hast als Spieler im historischen Wembley-Stadion ein Finale entscheiden können und hast dann als Manager im historischen Maracanã-Stadion bist du Weltmeister geworden. Also das ist schon toll. Das bleibt natürlich hängen.
Und doch, die Kritik an ihm überwiegt, an seinem Management, daran, wie er die Nationalmannschaft vermarkten will. Zu viel Kommerz, zu wenig Emotion, zu wenig Fannähe. Und Bierhoff wird nur noch als Manager gesehen, der in PowerPoint-Präsentationen und an Gewinnmaximierung dachte, bei dem Emotionen und die Nähe zur Basis aber abhanden kommen. Bierhoff wird zur Zielscheibe und das nicht immer nur berechtigt, denn im Fußball verwechseln viele Authentizität ja mit Volkstümlichkeit oder verstehen vielleicht auch nicht, dass man ein Sommermärchen nicht so einfach wiederholen kann, wenn die nötige Struktur oder auch Sponsoren fehlen. Vor allem der Marketingbegriff, die Mannschaft, fliegt ihm um die Ohren, wird zum Stein des Anstoßes und für Bierhoff irgendwann zum Stigma. Er ist für viele eben nicht mehr der Spieler mit dem Golden Goal, sondern nur noch der glatte PR-Manager, der aus der Nationalmannschaft eine Marke gemacht hat. Berechtigt? Teilweise sicherlich. Natürlich wurde unter ihm viel inszeniert. Vielleicht darüber auch zu wenig gelebt, aber viele weisen auch darauf hin, dass ohne Bierhoffs strukturelle Arbeit der WM-Titel 2014 wohl kaum möglich gewesen wäre. Das Problem ist nur, kaum jemand sagte das öffentlich. Das beklagt auch Bierhoff.
Den Kommerz mache ich nicht für mich, den mache ich für meinen Verband, für meinen Arbeitgeber. Ja? Und dann komme ich noch hinzu, dass ich mal sage, wenn eine Mannschaft eigentlich kommerziell sein muss, dann die deutsche Nationalmannschaft, weil dort gehen 80% von dem, was man einnimmt, in die Basis. Beim Profiverein, der kommerziell ist, da gehen 50-60% in Spieler, in Spielerberater oder wie auch immer. Das habe ich nie verstanden und da gab es auch nie in all den Jahren eine öffentliche Rückendeckung von Verantwortlichen des DFBs. Ja? Also in all den Jahren ist auch keiner hingegangen und hat gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Der macht hier einen super Job. Ja? Der versucht, das Beste für uns rauszuholen. Der versucht eben, die Mannschaft gut zu platzieren. Das kann mal gelingen oder nicht gelingen, aber wir sind sehr erfolgreich in all den Jahren gewesen. Und das ärgert mich eigentlich mehr, wenn aus eigenen Reihen ja, diese eigentlich logische Unterstützung teilweise nicht war.
Und so zieht Bierhoff 2022 nach der WM in Katar, die viel zu früh endete, selbst die Reißleine. Ein leiser Abschied folgt, ein Rücktritt, der manche erleichtert und ihn auch selbst zu einer Erkenntnis bringt.
Natürlich reflektiere ich kritisch und sage, naja, wir haben es natürlich an einer gewissen Stelle vielleicht überzogen. Wir hätten es früher ein bisschen mehr runterfahren müssen. Ja, manchmal kann man den Zug auch nicht so ganz aufhalten, aber da weiß man natürlich auch, dass man Fehler gemacht hat.
Ich finde, das ist ein bemerkenswerter Satz, weil er nicht resigniert klingt, sondern reflektiert, vielleicht sogar versöhnlich und ausgesprochen wird von einem Mann, der weder ins typische Fußballer- noch Managerbild passte. Er ist kein Kumpel mit Bierglas, bedient nicht die Folklore vom Helden in kurzer Hose, ist aber auch kein typischer Mann in Nadelstreifen. Bierhoff beherrschte immer den Spagat, war immer auch Grenzgänger zwischen Kabine und Konferenztisch, zwischen Euphorie und Excel, zwischen Leidenschaft und Leistungsdenken. Und deshalb manchmal eben auch nur schwer zu greifen und vielleicht auch noch schwerer zu lieben. Aber was er getan hat, war im Nachhinein fast immer richtig. Egal ob sein Golden Goal 1996 oder die von ihm geschaffenen Strukturen beim DFB. Und vielleicht ist er in manchen auch seiner Zeit einfach nur voraus gewesen. Aber das alles zusammen macht ihn, Oliver Bierhoff, zu einer der 100 Fußballlegenden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.